Hallo Leute, besucht mich doch mal auf meiner neuen Webseite www.frankstoner.tv. Dort warten noch viel mehr Folgen von Stoner Frank und Frei. Und jetzt viel Spaß bei der Sendung. Hallo Leute, willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Stoner Frank und Frei hier auf Nuviso. Und bevor wir heute in das Thema reingehen, möchte ich erstmal ein paar Dinge noch in eigener Sache sagen. Denn meiner Erinnerung nach ist es jetzt so ziemlich genau ein Jahr, dass wir hier diese Sendung machen. Und ja, müsste so sein. Jetzt haben wir Februar, ich glaube es war letzten Februar, Ende Februar, Anfang März, wo ich das erste Mal hier war, um Stoner aufzunehmen. Und ja, ein Jahr, Grund mal für mich ein bisschen zurückzublicken. Und ich möchte einfach nur zum Ausdruck verleihen, dass es mich sehr glücklich macht, dass ich sehr froh bin, wie dieses Format hier läuft. Weißt du ja nie am Anfang, wenn man was Neues macht. Ja? Das wussten wir bei Nuviso nicht, das wusste auch ich nicht. Auch wie ich hier mit dem Format Kamera zurechtkomme und so weiter. Und jetzt, wenn ich so ein Jahr zurückblicke, fühlt sich das für mich gut an. Ich schaue auch gerne auf die Sachen, die machen. Und ich bin wirklich erfreut, dass es auch so viel Resonanz erfährt von euch da draußen. Also ich meine, wir haben wirklich ja Themen, und das weiß ich, Themen, die kontrovers sind, die auch nicht immer für den Mainstream tauglich sind, nicht für die Masse, das ist mir schon klar. Aber es sind alles Themen, die ich aus dem einen oder anderen Grund für wichtig halte, die für inspirierend halte. Und ganz oft sind es auch Themen, die einfach persönliche Themen auch sind, die viel mit mir selber zu tun haben. Und deswegen macht mich das auch froh, wenn das dann auch andere Leute interessiert. Ne? Und wenn da dann Debatten auch in Gang kommen, Diskussionen und Leute sich einfach mal berührt fühlen. Weil das ist, um was es hier eigentlich geht. Man muss nicht immer allem eins zu eins zustimmen. Mir ist es auch klar, manche Dinge sind auch provokant, manches ist auch kühn gedacht und vielleicht auch mal in die falsche Richtung gehend. Aber um was es ja immer geht, ist so, sich zu inspirieren. Ja, selber zu gucken. Inspirieren heißt ja, also Spiritu, den Spirit irgendwie reinbekommen und dann selber wirken lassen. Und das ist das Ziel meines Wirkens. Und es freut mich wirklich, wenn ich das mir jetzt anschaue, wenn ich das jetzt ein Jahr mache, freut mich, dass das tatsächlich so viel Resonanz dort entfaltet bei euch. Und deswegen mein Dank geht wirklich an alle Leute, die auch mithelfen, das hier möglich zu machen. In allererster Linie an euch da draußen. Denn ohne Zuschauer würden wir das Format auch nicht machen. Das ist immer so, es geht immer Hand in Hand. Aber mein großer Dank geht auch an alle Leute hier bei Nuviso, die mitwirken und mithelfen an diesem schönen Format. Gleich mal an dich, Jan, mein Kameramann, weißt du, der Kameramann meines Vertrauens, mit dem ich immer hier zusammen bin. Und das ist wirklich großartig, mit dir zusammenzuarbeiten, Jan. Also hast du echt so diese Ruhe, die du ausstrahlst und gleichzeitig immer professionell, weißt du, immer den Blick aufs Bild, auf die Farben, Dinge ein Bild komponieren. Ne? Ich komme ja eher so vom Gehör her. Ja, ich bin Musiker, Musik-DJ und sowas und komme aus dem Radio und das Visuelle ist eigentlich gar nicht so meine Hauptquelle. Bei mir geht es mehr um die Ohren, aber es ist irgendwie so großartig, mit Leuten wie dem Jan zu arbeiten, der halt echt hier die Dinge im Blick hat. Genauso aber auch mein Dank an Matthias, der diese wunderschönen Grafiken auch immer macht, ja, die Einleitungen und mit der Musik. Und das sind Dinge, die mich wirklich glücklich machen. Zu sehen, dass diese Themen, die mir wichtig sind, die auch echt eben manchmal persönliche Dinge sind, wenn ich sehe, dass die da in so einem schönen Rahmen auch gepackt werden, das gefällt mir einfach. Ja. Das ist wie ein schönes Bild und das freut mich wirklich. Also danke auch an Matthias, der das grafisch wirklich immer genial umsetzt. Und natürlich auch Dank an Frank und Steffen Höfer, die überhaupt Nuviso möglich machen. Ja, die, von denen ich auch Respekt habe, auch vor dem Mut und dem Wagnis, so als dieses Unternehmen aufzubauen. Letztens ist es ein Unternehmen, wir sind alternative Medien, aber es ist ein Unternehmen. Man unternimmt was, man macht was, man riskiert was. Man geht mal raus aus der gemütlichen Hängematte, in der auch die Höfers hätten bleiben können. Ja. Ich meine, Frank war ja schon beim MDR und jetzt ist halt Nuviso. Was heißt jetzt? Auch schon eine ganze Ecke lang. Und davor echt auch ziehe ich meinen Hut und freue mich. Und es ist mir echt eine Ehre, halt hier auch mitwirken zu dürfen. Es sind ja mittlerweile auch DVDs entstanden. Die ersten drei habe ich schon mal vorgestellt. Es ist jetzt auch schon die Nummer 4 raus. Stoner, Frank und Frei, Volume 4. Auch das, ey, finde ich schon cool. Ja? Also mir gefällt es, dass halt diese Themen, über die ich spreche, dass man das mal irgendwann in der Hand hat. Ich meine, letztens ist es sowieso, die Info geht immer raus und dann fließt sie und so. Aber ist schön. Ja, das ist auch sozusagen der Rahmen. Und da bin ich wirklich sehr zufrieden und freut mich sehr, hier zu sein. Es ist auch so, manche haben gedacht, naja, irgendwann werden ihm die Themen ausgehen. Ja, irgendwann werden bestimmt die Themen ausgehen. Wobei auf der anderen Seite auch nicht, weil das Leben ist wirklich unendlich viel. Und es wird nie langweilig. Das liegt immer nur an uns selbst. Sind wir auch neugierig? Sind wir offen? Gibt es immer wieder neue Dinge, die du anschauen willst? Oder hast du dann irgendwann, vielleicht bist du irgendwann auch mal müde und satt und schaust dir nicht mehr viel Neues an. Aber die Themen gehen an sich nicht aus. Weil diese Welt ist so spannend, ist so aufregend. Es gibt so viel Dinge zu erfahren. Wenn du es auch mal aus einem anderen Blickwinkel schaust, Dinge anschaust. Also ausgehen werden sie uns nicht. Und im Moment, so Stand jetzt, kann ich nur sagen, habe ich schon ein paar Pfeile im Köcher. Ein paar Dinge, über die ich mal ein bisschen intensiver sprechen will. Also hoffe ich mir und wünsche ich mir, dass wir noch eine ganze Weile hier schön zusammenarbeiten. Das macht mir jedenfalls immer wieder Freude. Ja, dann kommen wir jetzt also zum Thema hier, was ich für euch heute am Start habe. Ich hatte ja vor noch nicht allzu langer Zeit hier euch von meinem Erlebnis bei der Palmblatt-Bibliothek erzählt. Und auch da, das hat natürlich auch viele Leute interessiert und viele Leute haben da auch zu dem Thema was gesagt. Ich hatte allerdings das Gefühl, diese Palmblatt-Bibliothek-Geschichte ist eigentlich nur ein Einstieg in noch größeres Thema, und das ist dieses große Indien. Ja, und da könnte man natürlich ganz viel sagen und ich könnte eine Sendereihe daraus machen. Ich war halt so lange auch in dem Land dort und es war wichtig in meinem Leben, so diese Phase. Aber ich möchte zumindest heute mal nochmal den Blick auf Indien werfen und nochmal so ein bisschen einen größeren Überbau mir anschauen, in dem letztens diese Palmblatt-Bibliotheken, diese Nadi-Readings eingebunden sind. Denn Indien hat ja noch viel, viel mehr zu bieten. Es ist tatsächlich ein großartiges Land. Es ist ein großes und großartiges Land. Und das mit den Palmblättern oder mit diesem prophetischen Charakter, weil Palmblätter ist erstmal generell das Medium, auf dem die schreiben, also da gibt es ganz viele Palmblätter, aber diese prophetischen Geschichten, die sind ja oftmals für uns nur, wie soll ich sagen, so eine Art, Köder klingt so negativ, aber so ein Teaser, so. Weil das interessiert uns immer, da gucken wir, wow, Prophezeiung, ein bisschen mystisch, spannender, aber wenn wir dort reinschauen, entdecken wir, dass Indien noch viel, viel, viel mehr zu bieten hat als jetzt nur den freaky Stuff. Ja. Und heute werden wir mal so ein bisschen darauf schauen, was es da noch gibt. Wisst ihr, aus meiner Sicht ist Indien das konservativste Land der Welt. Das konservativste Land der Welt. Und ich meine das im buchstäblichen Sinne. Konservieren. Denn das ist, was Indien ist. Indien ist eine ganz, ganz alte Kultur. Und sie konservieren altes Wissen. Und das ist ja wiederum etwas, was uns hier oder mich hier in dieser Senderei eh immer interessiert. Das heißt, es geht heute jetzt gar nicht so sehr um Indien im Sinne von, lass uns alle Hindus werden, was sowieso nicht geht, by the way, was eh nicht geht. Denn die Hindus, du kannst nicht Hindu werden. Hindu ist eine die einzige große Weltreligion, in die du nicht rein konvertieren kannst. Geht gar nicht. Ja. Deswegen haben die auch keine Missionare. Indien, da kannst du nur rein geboren werden als Hindu. Du kannst dich natürlich mit Indien, mit deinem Leben dann beschäftigen. Du kannst auch indische Götter anbeten, in indische Tempel gehen. Aber ein Brahmane wird dich nie als Hindu akzeptieren. Du bist kein Hindu. Du bist dann, interessierst dich vielleicht dafür, aber du bist kein Hindu. Ja. Aber das soll jetzt gar nicht so ein Mittelpunkt sein. Es ist keine Religionssendung hier oder gar, dass ich irgendwie missioniere. Sondern warum Indien auch so interessant ist, ist, weil es eben etwas ganz Altes konserviert. Und uns vielleicht dort auch so einen Zugang geben kann zu wirklich Zeiten vor dieser Kultur, vor unserer Zeitrechnung. Denn das ist aber auch, was Indien immer hat. Indien ist ist wie so eine Zeitbrücke. Ja, das sieht man schon an der indischen Flagge. Da ist ja das Wappen, was sie da in der Mitte haben. Das ist ein Rad. Das ist das Rad der Zeit, das Kala-Chakra. Das ist, was Indien ist. Indien ist so das zeitlose Rad. Ja. Und wenn du auf diesem Rad mal dich draufsetzt, kannst du auch so eine Drehung nehmen und auch mal in ganz andere Bereiche der Menschheitsgeschichte reinkommen. Die natürlich dann auch eine andere Geschichte ist, als die wir an unseren Schulen und Hochschulen lernen. Also das ist auch hier schon mal gleich vorausgeschickt. Ja. Es gibt ja vieles, wenn man so das moderne Indien anschaut, was man kritisieren kann. Das geht mir auch so. Es geht hier keinesfalls darum, irgendwie das zu verherrlichen. Das moderne Indien ist ja wirklich unter einem großen Druck oder muss sagen eher unter Stress, also es droht zu zerreißen. Weil du zum einen halt diese Tradition hast, die in Indien so wichtig ist und die aber in vielen Dingen auch einfach lähmt. Ja? Und zum anderen hast du diese moderne Welt, in der wir halt jetzt leben, diese moderne, sprich globale Welt, Handel, technologische Erweiterungen, Internet und so weiter, die ganze IT-Technologie. Und diese beiden Pole, das ist in Indien, baut es enorme Spannungen auf. Und das ist wirklich einiges schwierig. Und es geht mir jetzt keineswegs darum, hier irgendwie Indien zu verklären oder zu glorifizieren, obwohl es wirklich für ein großartiges Land halt und auch für ein reiches Land. Und auch das wird heute Thema sein. Indien war aus meiner Sicht schon immer das reichste Land der Welt. Ja, das sehen wir nur nicht, weil die meisten bei uns denken, Indien, oh, da hast du ja die ganzen armen Leute. Und das ist auch so. Du hast dort hunderte von Millionen Unterkasten, Low-Caste, Outlaw-Leute mehr oder weniger, die sich selbst überlassen sind. Und die sozialen Probleme sind natürlich enorm. Ja. Aber das mal alles ist heute nicht das Thema. Sondern Thema ist, Indien ist das konservativste Land der Welt. Und was konserviert sie denn eigentlich? Und ist da vielleicht für uns auch irgendwie noch mehr Erkenntnisgewinn rauszuziehen, als jetzt so prophetische Dinge, die natürlich super wichtig sind und spannend sind. Ja. Jetzt so ein Ding, was wie es Indien überhaupt schafft, so diese alten Zeiträume, irgendwie diese Kontinuität reinzubringen über so lange Zeiträume, das ist das Kastensystem. Und das ist genau so ein Punkt. Das Kastensystem ist ja etwas, was uns Europäer erstmal total abschreckt. Und das ist zu Recht. Es geht mir auch nicht darum, es jetzt irgendwie zu werten, sagen, das ist gut oder schlecht. Aber als Europäer fühlen wir uns manchmal schon ganz schön verstört von dem Kastensystem, was so viele, ja, auch vermeintliche Ungerechtigkeiten hervorbringen. Das ist starr, du bist dort reingeboren, das hält dich fest und es gibt zwischen den Kasten eine so harsche Hierarchie, die sich auch echt in den Alltag mit durchsetzt und so weiter, bis hin zu das, was wir Rassismus nennen würden, ja? Also so eine Diskriminierung aufgrund von deinem Kastenstatus, der auch oft eben mit Rassen zu tun hat, weil auch das, Indien ist ein Vielvölkerstaat. Dieser Begriff Nation, das haben wir auch schon gehabt, das ist ein moderner Begriff, indische Nation, aber Indien ist ein Vielvölkerstaat. Es sind viele verschiedene Ethnien, die auch echt total unterschiedliche Sprachen haben, unterschiedliche Schriften haben, die aber in einem Kulturraum leben. Früher nannte man den einfach Hindustan. Heute ist es aufgeteilt, Indien, Pakistan, Bangladesch, war früher ein Kulturraum. Aber es sind viele Völker. Die sehen unterschiedlich aus, die sprechen unterschiedliche Sprachen. Und da gibt's immer wieder auch so Hierarchien, die einem echt ganz schön nahe gehen. Aber es ist, wenn wir jetzt als Europäer, wo wir halt diese in humanistischer und auch christlicher Tradition erzogen sind, da legen wir halt, wir Europäer legen immer den Hauptwert auf den einzelnen Menschen, auf das Individuum. Jeder Mensch hat einen Wert. Und da bin ich auch voll dabei. Ich bin Europäer. Ja, ich bin nie Inder geworden. So. Und aus der Sicht heraus erscheint uns das Kastensystem halt wirklich zutiefst auch ungerecht. Ja, und eigentlich nicht wirklich gut. Ja. Aber wir sollten vorsichtig sein mit diesen Bewertungen. Denn wenn du jetzt in Indien wärst und du würdest dort mit einem Gelehrten, mit einem gebildeten Menschen sprechen, der so ein bisschen auch den Blick aufs Große hatte, dann würde der dir sagen, okay, du kritisierst unser Kastensystem. Aber das Kastensystem hat dafür gesorgt, dass Indien die älteste kontinuierliche Kultur auf der Welt ist. Weil das ein extrem stabiles System ist, wo jeder seinen Platz hat, wo auch keine Revolutionen oder sowas stattfinden, sondern wo alles seinen Platz hat. Also von den einfachen Dingen bis zur Herrschaft, die Kriegerkaste, also die dann auch so weltliche Führerschaft ist, Priesterkaste, Religion, Kultur, alles unter einem Dach. Und das hält verdammt stabil. Und dann würde der Inder sagen, ja, guck da mal bei euch in Europa. Ich meine, was habt ihr in Europa für eine Geschichte? Guck doch mal, du bist Deutscher, sagt er dann. Schau doch mal deine letzten 2.000-3.000 Jahre an. Was da für Veränderungen gewesen sind. Was hatten wir nicht alles an Reichen, die gekommen sind, die gegangen sind? Aufstieg, Abstieg, Kriege, Zerstörungen, dann wieder Frieden, goldene Zeiten und so weiter. Und der Inder würde sagen, das, was ihr jetzt habt und mit dem ihr Europäer jetzt überall in der Welt rumlauft und sagt, ja, also so muss es sein, diese universelle Anspruch, den Europäer haben, jetzt mit, was bedeutet Free Trade und diese ganzen Weltstrukturen, die kommen alles aus Europa, UNESCO, UNO und so weiter, das ist alles, oder was heißt Europa? Westlich, also der Inder würde sagen westlich, das schließt dann natürlich auch USA, Kanada, Australien, alles ein, also halt westliches Denken, so. Der Inder würde sagen, all diese Strukturen und euer ganzes System, wo ihr jetzt drin steckt, das ist doch gerade mal 200, 300 Jahre alt. Das, was wir jetzt als moderne Wissenschaft sehen, unser ganzes Weltbild, ist tatsächlich noch nicht so alt. Das ist seit der Zeit der Aufklärung eigentlich erst da. Vorher hatten wir ein ganz anderes Weltbild. Es ist nicht so lange. Und der Inder würde sagen, das Kastensystem hat Indien halt geholfen dabei, über so ganz lange Zeiträume ihre Kultur zu bewahren. Denn da stimme ich den Indern auf jeden Fall zu. Die Inder selber, und wir werden da heute vielleicht auch noch drauf eingehen, so diese Zeitläufe, über die reden, die sind natürlich extrem. Also das ist ganz anders als unsere Geschichtsschreibung. Die ist dort viel größer. Unsere Geschichtsschreibung hier im Westen läuft auch immer linear. Die fängt irgendwo an und hört irgendwo auf. Das ist hat eine lange Tradition bei uns. Das ist auch in unseren westlichen Religionen so verankert. Es gibt eine Schöpfung, ja, ein Schöpfergott. Und dann geht linear, geht eine Geschichte. Das ist im Christentum, nennt man das die Heilslehre, die Heilsgeschichte. Da ist die Schöpfung. Und es geht so lange, bis wir alle das Heil erreichen. Bis alle befreit sind sozusagen. Und dann ist vorbei. Ja, von Alpha bis Omega. Das ist so westliches Denken. Nicht nur europäisch, westlich meine ich. Es geht zurück auf, also es ist im Christentum so, es ist im Islam so, es ist im Judentum so. Und auch unsere modernen Wissenschaften transportieren letztens auch dieses Weltbild, weil sag mal, so Leute wie, so Ideen wie die Urknalltheorie ist nichts anderes. Als auch diese Idee, es gibt eine Schöpfung, vorher gab es ja nichts. Und dann gibt es eine Schöpfung und dann zieht sich das durch und dann gibt es irgendwann ein Ende. So. Aber in Indien sieht man das ganz anders. In Indien oder überhaupt im Orient stellt man sich das eher so spiralisch vor. Da gibt es keinen Anfang, kein Ende, sondern es dreht sich immer in einer Art Spirale. Das Leben hat gar keinen Anfang, kein Ende. Diese Erde vielleicht schon, jedes einzelne Leben schon. Du als Mensch, weißt du, bist geboren und dann Schöpfung und dann stirbst du irgendwann. Und das Gleiche gilt auch für größere Strukturen. Diese Erde, die wird vielleicht auch irgendwann mal vorbei sein. Materie ist permanent im Wandel. Dinge werden geboren, Dinge sterben. Aber was die Orientalen sehen, dieser Zyklus des Lebens, der hat keinen Anfang, kein Ende. Es kommt also immer wieder, eine ganze Ära stirbt, aber es kommt wieder eine neue. Ja, und alles, was wir jetzt als unsere Geschichte sehen, ist aus Sicht der Inder nur der Anfang von dieser Ära, in der wir gerade stecken. In diesem Weltenzeitalter. Und davor waren vielleicht andere Weltenzeitalter. Und das wiederum ist ja etwas, was uns hier immer wieder beschäftigt hat. Ja. Ich meine, es ist also halt eins meiner Lieblingssteckenpferde, auch so antikes Wissen. Gibt es vielleicht Wissen aus antediluvischer Zeit, also vorsintflutlich, also richtig altes Zeug. Das sind spannende Themen. Und in indischer Sicht ist das irgendwie mehr oder weniger eine Selbstverständlichkeit. Ja. Und Indien selber, auch dank des Kastensystems, aber überhaupt auch, weil sie halt einfach so eine urkonservative Gesellschaft sind, können sie sagen, dass ihre Kultur seit Jahrtausenden kontinuierlich läuft. Ja. Wie gesagt, das widerstrebt manchmal unserem westlichen Bild. Aber selbst nach unserer westlichen Wissenschaft, also wenn du an unseren Universitäten mal so einen Lehrstuhl für, wie nennt man das denn überhaupt? Indistik? Nee, kann es nicht sein. Indien, Orientforschung oder sowas. Wenn du da guckst, dann selbst da haben wir natürlich ganz andere Zeiträume als unsere Geschichte. Diese indische Geschichte geht zurück auf das vedische Zeitalter. Und auch das vedische Zeitalter war wahrscheinlich nicht der Anfang. Oder man weiß nicht, wann da der Anfang ist. Ja. Es gibt in Indien auch mittlerweile ja Ausgrabungen, die durchgeführt werden, die noch eine viel, viel ältere Kultur wiederum zeigen. Die sogenannte Indus-Kultur oder Indus-Zivilisation. Da gibt es einzelne Städte wie Harappan, was entdeckt wurde. Alles nur archäologisch, da wohnt jetzt keiner mehr. Es gibt Strukturen unter Wasser in der Arabischen See, also so im Golf von Pakistan dort. Die Archäologie zeigt auch, Indien hat schon ganz lange dort, waren das Räume, die dicht besiedelt waren. Vielleicht noch älter als im Zweistromland, die Sumerer oder Ägypten. Das Indien war zu dieser Zeit auch schon da. Das Indus-Tal, also Hindustan ist zu wenig gesagt, Hindustan hat einfach eine alte Tradition. Und auch schon in diesen ganz alten Zeiten, da war es natürlich nicht so wie Indien jetzt. Es gab jetzt in Harappan beispielsweise, das war eine Stadt, da haben Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen von Leuten gelebt. Die haben schon ziemlich gut gelebt. Die hatten schon Bewässerungsanlagen, Bewässern für Felder, aber auch Entwässern, um Städte sauber zu halten und so weiter. Aber in diesen ganzen Städten, die man da so bisher freigelegt oder untersucht hat, man hat keinen einzigen Tempel gefunden. Man hat keinen einzigen Palast gefunden. Das gab es doch noch nicht. Es gab das noch nicht, diese Religion, wie wir sie jetzt haben. Also diesen ganzen Brahmanismus und so weiter, diesen Pantheon mit Shiva und mit Vishnu und so weiter, das gab es damals noch gar nicht. Aber was es schon gab, und das lässt sich archäologisch auch belegen, es gab schon Yoga. Es gibt schon Figürchen, kleine Statuetten, wo jemand im Lotus sitzt. Ja? Also so in einem Yoga-Asana. Das heißt, das gab es auch schon damals. Diese Schau nach innen, das, was man vielleicht Spiritualität nennt, das gab es da schon. Es gab noch keine Religion, es gab noch keine Herrschaft, noch keine Paläste, keine Tempel, aber es gab schon Spiritualität. Und das zeigt halt, wie weit diese Geschichte zurückreicht. Das war im Grunde genommen alles erstmal noch die Einleitung zu dem Thema, warum ich halt nochmal auf Indien eingehen wollte, weil es halt echt interessant ist. Jetzt lass uns mal gucken. Ich habe mal so ein paar Sachen mal rausgesucht, die ich persönlich ziemlich spannend finde aus Indien. Kann's aber auch gleich vorausschicken, Indien ist voll von Geheimnissen. Also und Geheimnis heißt, dass du es halt nicht weißt. Und das ist, was mir wirklich in Indien sehr gelehrt hat, ist eine gewisse Bescheidenheit mental. Also du weißt, dass du nichts weißt, weil ständig, wenn du glaubst, dass du irgendwas gecheckt, so, dann kommt wieder was völlig Neues, mit dem du überhaupt noch nicht gerechnet hast. Und so ist Indien, ne? Ich habe euch ja gesagt, Indien ist eigentlich das reichste Land der Welt. Ja. Und das war schon immer so, zu allen Zeiten so. Indien hat halt extrem reiche Rohstoffe, also so Karfunkelsteine, Edelsteine, Gold, Edelmetalle, all das ist reichlich. Und ich möchte euch heute mal von einem Tempel erzählen, der als der goldene Tempel gilt. Und nur mal zeigen, was ein so ein Tempel an Geheimnissen birgt. Und was da zum Teil ans Licht kommt. Der Tempel heißt Padmanabhaswamy Tempel. Das ist dieser hier. Und der ist in der südindischen Stadt, Trivandrum. Trivandrum. Das ist die größte Stadt in Kerala. Kerala ist der Staat im Süden, der an der Ostseite ist. Nee, an der Westseite, Entschuldigung. Also wenn du drauf guckst auf die Landkarte, auf der linken Seite. Das ist Kerala da unten. Und Kerala ist innerhalb von Indien einer der modernsten Staaten, muss man sagen. Das liegt zum Teil daran, dass sie seit Jahrzehnten schon, in Kerala gibt es eine kommunistische Regierung. Ich weiß gar nicht, wie das aktuell ist. Aber als ich in Indien war, waren die schon seit den 50er Jahren, glaube ich, war dort kontinuierlich eine kommunistische Regierung. In dem Bundesstaat Kerala. Und die hat dafür gesorgt, dass dort halt viel investiert wurde in Bildung, in Schulen, in Infrastruktur. Sie haben halt Kerala so in die Moderne geführt. Ja, das ist halt durchaus ein Verdienst, was man den Sozialisten dort in Indien zugute halten muss. Und auf der anderen Seite ist aber Kerala eben auch so ganz altes Indien. Es ist wieder wird schon sichtbar, wieder dieser Konflikt, den ich schon eingangs erwähnt habe. Diese Moderne und dieses Konservative, das zehrt die ganze Zeit aneinander. Das ist auch zentral in dieser Story. Ja. Und in dieser Stadt Trivandrum gibt es eben diesen Padmanabhaswamy-Tempel, genannt der Goldene Tempel, wie er auch zu Recht genannt wird. Und das ist einer der, ein ganz alter Tempelspot. Der Tempel selber ist noch gar nicht so alt. Das, was wir hier sehen, das ist Architektur aus dem 16. Jahrhundert vielleicht. Ja, also ein paar hundert Jahre alt. Aber der Ort, wo dieser Tempel steht, der ist schon viel, viel älter. Der ist schon Jahrtausende alt und wird auch in diversen alten indischen Schriften wird dieser Ort schon erwähnt, als goldener Tempel und so weiter. Und dieser Tempel ist gewidmet eigentlich, das ist die Gottheit hier, der Padmanabhaswamy. Und das ist eine Art Inkarnation von Vishnu. Ich will zwar nicht genauso zu tief reingehen in die religiösen Narrative, aber es ist eben einer der großen drei Götter in Indien. Und das ist eine Vishnu-Inkarnation. Das ist sozusagen der schlafende Vishnu, ja, der auf dem Rücken liegt und schläft. Und auf einer Schlange schläft, die also die Schlange der Schöpfung ist. Und allein dieses Heiligtum, das ist schon krass gebaut. Deswegen habe ich euch da mal ein Bild mitgebracht. Diese Statue, die ist gebaut aus 12.008, ist genau abgezählt, 12.008. Und bestimmt hat die Zahl auch eine Bedeutung. Ja? Aus 12.008 Shaligrams ist das gebaut. Was ist ein Shaligram? Das sind Fossilien. Das sind Steine. Ich meine, im Grunde ist es vielleicht so groß wie ein Ei oder sowas sind die in der Regel. Und das sind so schwarze Steine. Und wenn du die aufmachst, hast du halt drin diese Fossilien hier. Die kommen vom Himalaya. Das war aus einer Zeit, wo das Himalaya noch ein großes Meer war. Ja? Himalaya ist ein relativ junges Gebirge. Und es gibt eine Gegend im Himalaya, wo man diese ganzen Shaligramme findet. Und das ist der Fluss Kali Gandaki. Der Kali Gandaki-Fluss im Himalaya. Und das ist im Grunde genommen der Fluss, der auch einen Großteil des legendären Annapurna-Treks bildet. Ich bin da selber schon lang gelaufen, also genau hier durch dieses Flusstal auch durch. Da ist dann links und rechts die 8000. Das ist echt großartig, wirklich. Dort in diesem Geröll von dem Fluss ist tatsächlich eigentlich mehr oder weniger diese eine Stelle, also es ist ein paar Kilometer lang. Dort werden diese ganzen Shaligramme gefunden. Das ist interessant. Ich meine, wie von ganz vom Norden aus Indien sind diese Steine da runtergebracht im Süden, um dann dieses Idol sozusagen zu bauen. Aber das ist nur so ein kleiner Trigger, was faszinierend ist. Denn warum dieser Padmanabhaswamy-Tempel so interessant ist, und so erwähnenswert ist, das sind die unglaublichen Schätze, die in dem Tempel gehortet werden. Ne? Und mit Schätzen meine ich wirklich das, was sich der Mensch bei uns als Schätze vorstellt, nämlich Gold. Das ist der goldene Tempel. Das ist eine Story, die ist erst relativ neu. Wie gesagt, der Tempel ist uralt und man weiß schon lange, dass es dort viele Schätze gibt, weil es sind viele von diesen Tempeln sind sehr reich. Ja? Also die Leute kommen halt zu den Tempeln und geben dort Geschenke hin und Gold hin. Und das ist heute so, das war vor 500 Jahren so, das war vor 1000 Jahren so, das war vor 5000 Jahren so. Das heißt, manche von den Tempeln, die haben schon ordentlich angehäuft. Ja? Und weil dieser Tempel aber in Kerala steht, und wir eben diese weltliche, moderne Regierung haben, kam es vor ein paar Jahren, in den 2000ern ging das los, kam immer öfter die Forderung auf, die Frage, auf wen gehören denn eigentlich diese Schätze? Und die Regierung in Kerala erhebt sozusagen Anspruch darauf und sagt, das ist Staatsvermögen, ja. Während die Tempel natürlich sagen, das ist Tempelvermögen. Und dieser Konflikt, der geht schon ganz lange so. Und in Kerala ist es jetzt so gewesen, dass eben die Regierung verlangt hat, dass man in diesem Tempel zumindest mal eine Inventur durchführt. Dass man einfach mal schaut, was ist denn überhaupt da? Um dann später vielleicht zu entscheiden, was man mit den Schätzen macht. Und wem die gehören, wer dafür darüber verfügen kann. Aber man hat sich darauf geeinigt, erstmal eine Inventur zu machen. Ja. Was heißt geeinigt? Das ist ein Streit, der ging über Jahre und der ist bis vors höchste indische Gericht gegangen, also auch noch raus aus Kerala nach Delhi an den Supreme Court. Und der Supreme Court hat eben im Jahr 2011, das ist also noch nicht so lang, im Jahr 2011 hat der Supreme Court entschieden, okay, es wird, der Staat hat das Recht, dort eine Inventur zu machen. Ja. Und jetzt gibt es in diesem Padmanabhaswamy-Tempel gibt es unterirdisch gelegen, im unterirdischen Bereich, sechs Kammern, in denen eben Schätze gelagert werden. Ja. Und von diesen sechs Kammern, so hat eben das Gericht entschieden, wurden fünf aufgemacht. Und manche von diesen Kammern, in manchen wusste man schon ungefähr, was man finden wird. Aber es gibt auch Kammern, die hat man schon seit Generationen nicht mehr aufgemacht. Und jetzt wurde also entschieden per Supreme Court, okay, lass uns aufmachen. Und was ist da rausgekommen? Schätze in wirklich für uns Menschen kaum vorstellbaren Ausmaß. Gold in allen Formen. Also wir sehen hier Münzen, jede Menge Münzen, Ketten, Kisten voller Gold. Das ist wie aus so einem komischen Fantasy-Film. Aber das ist hier keine Spekulation. Das ist Fakten. Ja? Das ist, die indische Regierung hat Inventur gemacht. Oder besser gesagt, die Regierung von Kerala. Ja? Schier Berge von Gold sind dort rausgekommen. Die Summen, über die da geredet wird, in diesem Padmanabhaswamy-Tempel, die sind extrem. Trotz Inventur, ich glaube, eine Gesamtbestandsaufnahme hat man noch gar nicht geschafft, weil es einfach zu viel Zeug ist. Aber was man dort gefunden hat, sind wirklich hunderte von Kilogramm Gold. Also der reine Materialwert ist extrem. Gold, Karfunkelsteine, Diamanten von außergewöhnlicher Größe und Karat. Ja. Das Ganze in einem Ausmaß, dass der reine Materialwert, also jetzt, wenn du das pur das Gold auf die Waage legen würdest und heute guckst, Goldwert, kommen wir in Bereiche rein, die sind mehrere Milliarden Dollar. Es gibt sogar, wenn man das recherchiert, vieles muss geschätzt werden. Aber manche Schätzungen gehen dann schon, die wird dir schwindelig bei den Zahlen. Da geht es dann schon, was kommt nach einer Milliarde? Es kommt dann die Billion. Manche Schätzungen gehen tatsächlich in die Billionen rein. Das ist wirklich mindblowing. Man sich überlegt, wir reden nur von diesem einen Tempel. Und dort sind halt Schätze, Gold aus wirklich Jahrhunderten hat sich dort akkumuliert. Man findet unter diesen Schätzen in diesem Tempel Goldmünzen, sehr viele zum Beispiel aus napoleonischer Zeit. Ganze Säcke voll. Säcke voll Gold aus napoleonischer Zeit. Man findet Gold aus altgriechischer Zeit. Soweit geht es zurück, aus Römerzeit, Römermünzen, griechische Münzen. Das geht bis zurück in die Antike, in vorchristliche Zeit, wo schon Donations, also Gaben, an diesen Tempel gebracht wurden. Schon damals. Und über die Jahrhunderte und Jahrtausende hat sich das halt akkumuliert. Ja, und das sind echt unfassbare Schätze. Das muss man sich mal vorstellen, so. Indien ist ja ein Land, was ja schon über so viele Jahre ausgeplündert wurde, weil es eben schon immer das reichste Land war. Deswegen hat es immer schon Begehrlichkeiten angezogen. Alexander der Große hat schon versucht oder ist zumindest bis Indien gekommen. Er hat dann Indien nicht mehr erobert, weil er gesehen hat, okay, es ist halt zu groß. Aber damals hat man dann schon Kontakte gemacht und auch Handel und so weiter. Gibt es Zeug in diesem Padmanabhaswamy-Tempel aus alexandrinischer Zeit? Aber dann kamen eben auch andere im Laufe der Zeiten. Die Perser waren ganz früh eine Bedrohung. Dann islamische Invasoren kamen immer wieder, um Delhi zu plündern. Da gibt es diese eine Geschichte, nur beim Delhi, was auch heute die Hauptstadt ist, das alte Delhi. Delhi wurde öfter geplündert. Aber bei einer einzigen von dieser Plünderungen, da geht die Hunde, dass eine ganze Nacht lang hunderte von Lasttieren, Kamele, Elefanten, Pferde, beladen waren, nur mit Schätzen. In einer endlosen Karawane, nur mit Schätzen. Da hat man noch gar nicht jetzt irgendwie Kunstwerke geraubt. Es geht nur Gold und Edelsteine. Und so viel war das damals schon. Ne? Und Indien wurde immer wieder beraubt, auch die Mogulen und so weiter. Dann natürlich die Engländer, die das über Jahrhunderte gemacht haben. Aber offensichtlich hatte man nicht alles überfallen oder nicht alles plündern können, weil dieser Padmanabhaswamy-Tempel, der ist jetzt auch kein Geheimnis. Also wie gesagt, der ist in der größten Stadt in Kerala, das ist nicht weit weg von der Küste. Da wusste man auch schon zur europäischen Zeit, sind Europäer dorthin gekommen. Kaufleute, die dann auch dort Handel treiben wollten, mussten halt auch irgendwo vor Ort sich mit der Gottheit gutstellen. Und dann musstest du halt dein Obolus sozusagen abgeben, damit du dort überhaupt Handel treiben darfst an diesem Ort. Also bekannt ist es schon lange, aber man konnte halt nicht alles ausplündern in Indien. Tatsächlich kann man sagen, es gibt so eine Nord-Süd-Verschiebung. Die meisten Plünderungen waren im Norden. Dort kam halt auch einfach von der geografischen Lage her, da kamen die Mogulen, was er mit Mongolen zu tun hat, Einfälle von denen, Einfälle aus dem Westen. Während im Süden, da hat man sich mehr versteckt. Da gab es zwar an der Küste überall diese Handelskonsortien, also Europäer und auch schon vorher Araber. Es war ja reger Handel in der Arabischen See, über Jahrtausende hinweg schon. Ja. An den Küsten gab es natürlich immer schon Handelszentren, aber so im Inneren von Südindien, früher war das einfach auch Dschungel. Ja. Das war von der Infrastruktur her nicht so einfach, da reinzukommen. Und da haben sich echt noch einige ganz, ganz alte Dinge verborgen, so wie auch diese Geschichte hier. Ja, so unendliche Schätze, die da lauern in diesem Padmanabhaswamy-Tempel. Schmuck. Ich meine, guck, das ist die größte Ansammlung von Gold, Schmuck, Edelstein, die es auf dieser Welt gibt. Das ist mit nichts vergleichbar. Wir haben ja immer so den Blick auf die Kronjuwelen von der britischen Königin, die Queen, die Crown Jewels, als so das, den Inbegriff von wirklich Royal Reichtum und so weiter. Ja. Und diese Kronjuwelen, die kommen ja sowieso aus Indien. Das ist ja eh so. Die Königin, die Queen da auf der Krone hat diesen großen Diamanten, der ist aus Indien geraubt. Ja. Ich meine, all der Kram kommt aus Indien. In England gibt es keine Diamanten, du wirst halt keine finden. Die sind auch schon zusammengeraubt. Aber die Kronjuwelen, die sind unbedeutend. Die sind wenig im Vergleich zu dem, was allein in diesem Padmanabhaswamy-Tempel liegt. Das ist weltweit von dem, was man weiß, mit Abstand das größte Ensemble an Gold, Edelsteinen und so weiter, über Jahrhunderte, Jahrtausende weg akkumulierte. Goldene Ketten. Das sind Ketten, die sind zum Teil 8-9 Meter lang. Nur Gold. Ja. Ich meine, man muss sich vorstellen, die reichsten und mächtigsten haben dort über die Jahrhunderte, die Jahrtausende immer wieder Donation dort gelassen. So. Immer wieder was hingebracht. Ja. Und so hat sich das akkumuliert. Jetzt müssen wir eh mal die Frage stellen, wem gehört denn das Ganze? Naja, das wird jetzt eben die Zeit zeigen. Aber traditionell ist es so, dass der Tempel eng assimiliert ist oder eng assoziiert ist, müsste man sagen, mit einem Königshaus, nämlich mit den Maharajas von Travancore. Maharajas, ein Raja ist ein König, ein Maharaja ist ein Überkönig, ein ganz großer König. Und mit dieser Familie, die sind sozusagen schon seit vielen Generationen Schutzherren von diesem Tempel. Aber auch nicht schon immer, weil die gibt es auch nicht Jahrtausende. Also, aber es war immer schon so, dass es eine Einheit gibt zwischen diesem Tempel, zwischen den Priester, der Priesterkaste vor Ort und der Herrscherfamilie. Also das hängt einfach zusammen. Ne? Und deswegen, wer auch immer dort unten dem Herrscher irgendwie bei dem gut im Bild stehen wollte, der musste dort an diesem Tempel auch was abgeben. Sprich eben auch Händler. Du wolltest dort Handel treiben, musst du erstmal hier dich mit den Leuten gut stellen. Ne? Da sind Sachen gefunden, Kunstwerke auch. Ich meine, bisher haben wir nur, wenn es dort um die Milliarden und wie gesagt, es gehen manche Zahlen und es sind Schätzungen, Ideen, die gehen in die Billionen rein, haben wir bisher nur vom Materialwert gesprochen. Was der künstlerische Wert ist von diesen Sachen, die man da drin findet, das ist ja nochmal viel abgefahrener. Ja. Das ist ja noch alles viel größer. Ich meine, was ist eine Münze wert aus der griechischen Zeit? Ja? Mehr als das reine Gold, ja? Und das Ding ist halt voll von Kunstwerken aus purem Gold, also in wirklich lebensgroß und so weiter. Und aus allen Zeiten, also diese Schätze sind unermesslich. Ja. Jetzt habe ich hier mal noch so ein paar Dinge zusammen. Zum einen sieht man da oben mal auf einer Indienkarte, sieht man, wo das überhaupt ist. Hier links unten, das was rot eingefärbt ist, das ist Kerala. Und da ganz unten, da ist diese Stadt Trivandrum. Und in dem Tempel selbst sind eben unterirdisch sind diese Kammern dort. Ja. Und man weiß von 6 Kammern. Angeblich gibt es auch weiter unten noch mehr Kammern. Es ist die Rede von mindestens 2 weiteren, die noch eine Etage tiefer sozusagen sind, die noch überhaupt nicht Gegenstand der Untersuchung waren. Bisher geht es immer nur um diese 6 Kammern. Und selbst bei diesen 6 Kammern ist eine Kammer dabei. Das ist der Vault B. B, also man teilt den Buchstaben ein. Vault heißt sowas wie Gruft oder sowas. Ja. Vault B, so könnt ihr es auch finden, wenn ihr da mal nachrecherchieren wollt. Und es ist diese eine Kammer, Vault B, die hat man bis jetzt noch nicht aufgemacht. Ja, da gibt es verschiedene Versuche, die Geschichten gehen, dass du diese Tür nur aufmachen kannst, wenn ein reiner Yogi, also mit völlig reiner Energie, wenn der die richtigen Mantren singt, in der richtigen Betonung, im richtigen Rhythmus, dann würden sich diese Türen öffnen. Ne? Das heißt, du musst die mit dem Mantra öffnen. Ich weiß, das klingt alles wie freaking Indiana Jones, aber ich meine, das ist der echte Stuff. Ja? Und es wird erzählt, dass man das schon ein paar Mal versucht hat. Dass man ein paar Mal schon versucht hat, diese Tür so aufzubekommen, dass man aber heutzutage einfach keinen mehr findet. der rein genug ist und der diese Mantren singen kann, damit sich diese Tür öffnet. Oder man findet halt keinen, der es macht. Also vielleicht gäbe es noch Leute, die aber sagen, nee, machen wir nicht, weil es ist besser, die Tür zuzulassen. Da wird viel gestritten in Indien, ne? Und da wird gemutmaßt, was sich hinter dieser Tür verbergen könnte. Die weltlichen Leute, also eben auch von der Kerala-Regierung und die Leute, die das so wollen, dass da reingeguckt wird, die schätzen, dass einfach nur noch mehr Gold dort ist. Ja. Und die haben halt schon das Leuchten in den Augen und denken sich, also in dem anderen war schon viel, aber da drin, da kommen erst dann die richtigen Schätze und vielleicht noch ältere Schätze. Vielleicht geht es bis zurück in die ägyptische Zeit oder sowas. Ja. Aber es gibt in Indien ganz, ganz viele Leute, die mehr in der Tradition verharren, die sagen, das wäre ein ganz böses Omen, diese Tür aufzumachen. Die sollte man auf keinen Fall aufmachen. Denn in Indien, da sagen die Leute, hinter dieser Tür, da könnten sich Götter, Halbgötter, Rishis befinden, die dort drin gerade ihre Meditation durchführen, ihren Yoga. Und wenn du die störst, könnten die ungehalten werden und könnten dann ein bisschen grantig werden und dann mit irgendwelchen Energieentladungen Unheil bringen. Zum Tempel, in die Stadt, auf die ganze Welt. Das ist was in Indien viele sagen. Und okay, ich weiß jetzt, bei uns wird man erstmal sagen, naja, wird wohl nicht so sein. Ne? Aber ich sage, in Indien, ich würde gar nichts ausschließen. Ich glaube jetzt auch nicht, dass es so ist. Ich sage jetzt nicht, so wird es sein. Ich sage, in Indien erzählen es viele Leute, aber es erzählen auch ernstzunehmende Leute, nicht nur jetzt irgendwie Aberglauben, weil in Indien passieren immer wieder komische Dinge. Also das habe ich echt in Indien gelernt. Ich war ja lange in Indien. Ich habe ja dort auch dann gerne mal Zeitungen gelesen, so irgendwelche indischen Tageszeitungen. Wenn du in indischen Tageszeitungen in den Bereichen schaust, die man bei uns vermischt ist oder Panorama oder so, diese so Nachrichten, so kurz Nachrichten aus aller Welt oder so, wenn du so Zeug liest, da liest du in Indien ständig die bizarrsten Geschichten. Ständig. Da gibt's Geschichten, weißt du, kommt gerade einer mit dem Motorrad durch die Stadt gefahren, der fährt gerade durch ganz Indien, der fährt Motorrad mit verbundenen Augen. Fährt er so durch ganz Indien. Um irgendeiner Charity ein bisschen Geld einzuspielen und der ist halt jetzt gerade in der Stadt. Ganz banal. Das ist nur ein Beispiel von Hunderten. Das ist ganz normal dort. Passiert halt so. Dann fährt einer mit einem verbundenen Auge rum. Eine andere Geschichte, an die ich mich erinnern kann, die ich da mal in der indischen Zeitung gelesen habe seinerzeit. Da haben sie auch irgendwo berichtet, in irgendeinem Dorf da in der Provinz hätten sie bei Renovierungsmaßnahmen oder Baumaßnahmen hätten sie irgendwie was Altes ausgegraben, unterirdisch irgendwelche Räumlichkeiten und hätten dort auch einen Yogi gestört, der da gerade halt in tiefer Askese versunken ist. Vielleicht seit ein paar hundert Jahren. Das steht dann da so in der Zeitung. Dann hat man den halt, haben sie da aus Versehen, haben sie den auf das ausgebuddelt und dann springt dieser Typ raus. Dann ist der Bauarbeiter erstmal erschrocken, wow, eine Mumie oder sowas. Ja. Das ist halt ein Yogi, ja. Und der springt raus und so stand es damals in der Zeitung, ist erstmal auf den nächstbesten Baum geklettert und zu dem Zeitpunkt, wo ich das da gelesen habe, saß der da schon 2 Wochen auf dem Baum und überlegt, wie es jetzt weitergeht für ihn. So. Also solche Geschichten, Indien ist voll davon. Okay, wir können nicht alle jetzt im Detail glauben, das ist auch klar. Es ist erstens Zeitungen und dann ist Indien... Ja, das ist halt auch ein Land von Geschichten. Das, wo genau da die Grenze ist zwischen Wahrheit und Fantasie, das weißt du nie. Das ist Orient, das ist 1001 Nacht, gut, das ist Arabien, aber das ist dieselbe Energie, so Geschichten halt. Und weißt nie, wo genau das ist. Aber ganz grundsätzlich, ich erzähle das ja nur, um zu zeigen, dass es in diesem indischen Kontext nicht völlig undenkbar, dass also hinter so einer Tür dort... vielleicht Wesenheiten lauern. Hatte ich euch schon mal, oder weiß nicht, ob ich das schon mal gemacht habe, schon mal von diesen Höhlen erzählt im Himalaya, wo angeblich auch seit Jahrhunderten, Jahrtausenden Menschen und auch noch sogar irgendwelche anderen Wesenheiten in Meditation sitzen sollen, die dann von den Tibetern irgendwie bewacht wird. Weiß ich nicht. Diese Narrative gibt es halt öfter. Ja, das ist, was ich damit sagen will. Und in Indien haben viele Leute Sorge, dass das hier eben auch so sein könnte. Und dass, wenn du diese Tür aufmachst, dass du dann sozusagen den Zorn und eine zornige Reaktion von den Göttern, Halbgöttern, Rishis, wer auch immer da drin ist, und die dann wie der Imperator, weißt du, die Blitze rausjagen. Und dann war es das für uns. Gut, möglich. Wie gesagt, ich will es nicht ausschließen. Ich selber halte es auch nicht für so wahrscheinlich. Aber... trotzdem würde ich sagen, man muss sich das genau überlegen, ob man diese Tür aufmachen sollte. Na? Denn ob jetzt da wirklich nur, wie es halt sich die weltlichen Leute hoffen, da noch mehr Schätze finden, Schätze im Sinne von Gold, das ist die Frage. Weil warum hätte man es dann so besonders versiegeln müssen? Wir wissen es nicht, das ist ein großes Geheimnis. Können da selber dann drüber spekulieren. Aber lass mal noch so ein Ding reinwerfen, was vielleicht auch sein könnte. Vielleicht findet sich ja hinter dieser Tür, vielleicht finden sich da Artefakte, Schätze, von denen auch eine gewisse Gefahr ausgeht. Und dann, was er in uns ist? Das ist genau die gleiche Geschichte, die wir schon gehört haben, rund um den Tempelschatz. Ein Tempelschatz, wie hier auch, von Jerusalem. Haben wir schon öfter hier erwähnt. Diese Grundidee, dass im Jerusalemer Tempelschatz Artefakte gelagert sind, die aus Ägypten gekommen sind. Und die nach Ägypten gekommen sind aus vorsintflutlicher Zeit. Sprich von dem, was man als Arbeitstitel vielleicht Atlantis nennt. Also von dieser Vorkultur. Wir reden von alten Artefakten, alter Technologie. Und diese Möglichkeit ist rund um den Tempel von Jerusalem äußerst wahrscheinlich. Das geht dann hin zu den Templern und so weiter. Und kennen wir alle diese Geschichten so. Hier könnte es vielleicht so ähnlich sein. Hier könnten antike Artefakte ruhen. Die könnten vielleicht sogar dieselbe Quelle haben wie die im Tempelschatz von Jerusalem. Und manches von diesem Zeug ist halt nach Ägypten gekommen, von Ägypten nach Jerusalem. Anderes ist vielleicht nach Indien gekommen. Diese präsintflutlichen Kulturen, wir wissen nicht, wo auf der Welt die gesiedelt haben und wo die überall inspiriert haben. Ja. Wir sehen das immer sehr aus einer westlichen Perspektive und wir blicken halt auf Griechenland und wir blicken auf Ägypten und vielleicht auch noch aufs Zweistromland, also die Ursprünge von unseren Kulturen, Zivilisationen. Aber wenn du in Asien lebst, in Indien, aber genauso das Gleiche würde für China gelten oder so, die haben einen ganz anderen Blick darauf. Das sind auch alte Hochkulturen. Und wer weiß, vielleicht ist bei denen im Grunde genommen das Gleiche passiert. Dass also die auch inspiriert wurden von einer vorhergehenden Kultur. Und dass sich vielleicht Spuren von so einer Kultur dort finden könnten. Vielleicht eben Artefakte, die zu tun haben mit Technologie, mit Energie, vielleicht mit Waffen. Genau die gleichen Fragen, die wir uns bei dem Tempel von Jerusalem gestellt haben. Haben die Templer da irgendwas gefunden, was auch eine gewisse Gefahr bedeutet? Ja? Im Alten Testament sind ja die Erzählungen von der Bundeslade, die sich entladen kann und so weiter, wenn du die anfasst und so. Das spricht alles, klingt nach einem Energy Device. Genau sowas könnte man hier in diesem Padmanabhaswamy-Tempel genauso finden. Ja? Man weiß es nicht. Es ist durchaus möglich, Leute, dass das nicht allzu lange dauert, dass wir die Antwort bekommen. Denn die Urteile sind eigentlich schon gesprochen, die Tür soll aufgemacht werden. Auch wenn die Brahmanen und die Priester da voll dagegen sind, aber wird sie zeigen. Das ist ein alter Konflikt, übrigens so einen Konflikt gab es in Europa auch. Im Mittelalter nannte man das den Investiturstreit. Das ist die alte Frage, weltliche Herrschaft, spirituelle Herrschaft. Wer ist der Boss, wer hat den Hut auf? Bei uns war es der Papst oder der Kaiser? Das ist, was diesen Investiturstreit ausgelöst hat, was dann mit Gang zu Canossa und diesen ganzen Dingen zu tun hat. Dasselbe spielt sich sozusagen in Indien auch ab. Ja. Und es sieht so aus, als also die Urteile sind schon gekommen, ne, diese Kammer soll aufgemacht werden. Bisher hat man es halt noch nicht geschafft. Wie gesagt, du hast es noch nicht geschafft, die aufzumachen, ohne sie zu zerstören. Man könnte jetzt natürlich mit schwerem Gerät dort rangehen, aber das will man dann auch nicht, weil es ist auch Kultur und das ist ein Tempel und du kannst nicht einfach, das geht nicht, du kannst nicht in Indien anfangen, einen Tempel mit irgendwelchen großen Baumaschinen aufzubohren. Da würde man auch sozialen Brand entfachen. Ich meine, ey, das ist ein Tempel, da ist sehr viel Emotionalität dahinter. Ey, Leute würden dafür das Kämpfen anfangen. So, das macht man nicht. Man geht jetzt da nicht mit schwerem Material und bohrt einfach die Tür auf. Nee, aber wenn, dann müssen wir sie so aufbekommen, das hat man bisher noch nicht geschafft. Aber, kann in unserer Zeit ja kommen. Vielleicht finden wir dort Artefakte aus ganz alter Zeit. Und wie wir es eingangs schon gesagt haben, Indien hat eben dieses Alte konserviert. Vielleicht ist das alte vedische Erbe, was wir dort finden. Das ist nämlich das Nächste. Jetzt gehen wir mal weg von dem, was uns ja immer als erstes so antriggert. Ah, Gold, Reichtum, Schätze und so. Natürlich auch sowas, auch interessant. Aber was eben Indien auch konserviert, das sind ja nicht nur jetzt eben diese materiellen Schätze, sondern, und das ist, berührt wieder das, wo wir es letztens mit den Palmblatt-Bibliotheken hatten, es betrifft Wissen. Das ist auch so eine Palmblatt-Bibliothek. Hier sieht man diese riesen Bündel. Das sind, die bestehen aus, also einzelne Bündel von Palmblättern werden dann wieder zusammengemacht, so große Rollen, das ist voll davon. Und das ist übrigens auch hier ein Foto aus diesem selben Tempel, wo der goldene Tempel ist, Padman Abhaswami Tempel. Diese Tempel sind voll von Schriften. Und wieder ist es so, Indien ist konservativ. Indien, die Inder sind Meister im Kopieren. Im Kopieren. Exakt Buchstabe für Buchstabe läuft das über, wird das wieder abgeschrieben, über Generationen, über wirklich große Zeiträume. Nichts wird daran verändert. Das ist, was das moderne Indien manchmal blockiert. Weil diese halt, Veränderungen sind dort so, mögen sie eigentlich nicht. Aber gleichzeitig, die moderne Welt verändert sich permanent. Das ist, was Indien zerreißen droht. Aber die Inder selber, sie sind halt Meister auch in diesem Bewahren und Kopieren. Wie früher bei uns auch mal in den Klöstern, wo halt immer abgeschrieben wird, eins vom anderen so. Und sozusagen das alte Wissen gespeichert wird. Und was in Indien in den Tempeln lagert, das können wir gar nicht ermessen. Auch eben an Reichtum, an geistigen Reichtum. Vieles von diesen Texten sind auch in Sprachen geschrieben, die auch heute in Indien kaum noch jemand kann. Wir reden von Alt-Tamil, Proto-Malay, frag mich nicht, wie diese ganzen Sprachen heißen. So. Aber da gibt es heute eben auch in Indien nur noch wenige Leute, die das jetzt echt übersetzen könnten. Das heißt, der absolute Großteil von dem, das ist noch nie ein Mensch aus unserer Zeit gelesen. Und eben auch die Inder selber können vielleicht mit diesem alten vedischen Wissen gar nichts mehr anfangen. Dass der Auftrag von den Indern auf dieser Welt ist, dieses vedische Wissen zu konservieren, zu erhalten. Sie selber haben zum Teil echt schon verlernt, damit umzugehen, wissen gar nicht, was es ist. Kriegen diese Tür vom Padman Abhaswami-Tempel gar nicht mehr auf, wissen gar nicht mehr, wie das geht, so ein Mantra singen. Aber vieles wurde eben bewahrt. Und das ist für uns vielleicht echt auch so ein Joker, den wir im Moment noch gar nicht haben, wenn wir so über Weltgeschichte reden oder Weltwissen, was da allein an Wissen, alten vedischen Wissen in diesen indischen Tempeln lagert. Und vedisch, das Wort Vede, das ist derselbe Wortstamm wie in einem Video, was wir hier gerade produzieren. Das hat mit Sehen zu tun. Sehen, Vede, das sind die Veden, sind, wo die Augen aufgehen, wo Erkenntnisse sind. Das, da lauert noch ganz, ganz viel für uns. Und ich meine, das vedische Erbe, dieses Wissen ist jetzt auch keinesfalls so, dass es da jetzt nur irgendwelche religiösen Geschichten sind, die dann vielleicht jetzt auch gar nicht so ein großes Interesse haben, jetzt außerhalb von irgendwelchen Kulturforschern oder so. Wir reden hier nicht nur von Religion, wir reden wirklich von Wissen. Ihr kennt alle Ayurveda, indische Heilkunst. Das ist der Veda des Ayur. Ja, also wir reden von praktischen Dingen auch, Heilkunst, es gibt in diesem Wissen, wir wissen es nicht genau, aber da wird es Dinge geben, technologische Art, künstlerische Art, Architektur, es ist ein ganzheitliches Wissen, weil das ist auch was Indien oder dieses vedische Wissen ausmacht, es ist immer ganzheitlich, also die Dinge hängen miteinander zusammen. In Indien, so ein alter Tempel, die Architektur, wie der gebaut ist, die spiegelt sich genauso wieder in den Mantren, die da gesungen wird. Überall ist so eine ähnliche Harmonie. Das eine reflektiert das andere. Das hängt alles miteinander zusammen. So. Da steckt unglaublich viel drin, was die Inder für uns dankenswerterweise aufbewahrt haben. Und was wir bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht mal gesehen haben. Was für uns noch immer verborgen liegt. Da. Und in dieser Sendung geht es mir nur darum, nur mal darauf hinzuweisen, guck mal, was da noch alles ist. Wir wissen es noch gar nicht, aber da lauert noch total viel. Das ist noch ganz viel, was Generationen von uns vielleicht noch anschauen können und was uns inspiriert. Und auch, wie gesagt, auch die Inder selber haben da gar keinen rechten Zugang mehr. Sie kopieren es halt einfach noch. Sie haben es immer noch erhalten, bis jetzt, bis zum heutigen Tag. Ja, selber verstehen die es gar nicht mehr. So ähnlich wie bei der Palmblatt-Geschichte, wo ich euch erzählt habe, der Nadi-Reader, ey, das war ein Mann wie du und ich. Moderner Mensch. Da war jetzt nichts so außergewöhnlich ist, dass der irgendwelche Fähigkeiten hat, die kein anderer, ein ganz normaler Mensch wie du und ich. Also, aber sie haben dieses alte Ding bewahrt, sie kopieren das halt immer wieder. Ja, und ich sehe es ja eh immer so, wir sind jetzt in einer besonderen Zeit. Es verändern sich jetzt Dinge. Das sehen wir eindeutig. Ja. Ich meine, aus indischer Sicht, die ja eigentlich die Meister sind von dem Rat der Zeit, Kala Chakra, die sagen ja, wir sind jetzt im Kali-Yuga, im dunklen Zeitalter, und es dauert auch noch ganz lange. Also die reden da nicht ein Zeitalter, sondern 500.000 Jahre oder sowas. Wo du als Mensch ganz klein wirst. So. Aber sei es drum, was wir doch auf jeden Fall sehen, was jeder von uns irgendwie mitbekommt, ist, dass im Moment sich die Welt rasant verändert. Ja. Also schon ich bin jetzt echt kein alter Mann, aber wenn ich so zurückgucke in meine Kindheit, Jugend und heute, sind schon extrem viele Veränderungen. Manche Dinge sind gleich geblieben, aber vieles ist so anders. Ja. Und das spüren wir alle. Wir kommen jetzt an so einen besonderen Punkt in der Geschichte der Menschheit, an sowas wie eine Zeitenwende. Ich will jetzt nicht, dass es zu New Age klingt, aber so von der Grundidee, es verändert sich jetzt was. Ja. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und es gibt ja die großen Machtspieler auf der Erde und deren Vision ist halt diese NWO-Geschichten. Und da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, sonst kann ich sehr darauf eingehen. Aber halt die Menschen niedrig machen, klein machen, Minion-Style, gleichschalten und alles, was irgendwie wahrhaftig ist, was größer ist, was Besonderes ist, was Esprit hat, das alles weg und alles in so eine lahme Schwingung reinzubekommen. Und das spüren wir und das wollen wir nicht, da wollen wir nicht hingehen. Aber es braucht dann immer auch eine andere Vision, die wir dem entgegenhalten können. Ja? Und eine Vision, die ich schon ganz lange in mir trage, und es ist nicht ureigen meine, sondern das ist eine Vision, die viele teilen, ne? Das ist, die Menschheit kommt zusammen wie auf einem großen Buffet. Wir feiern ein großes Buffet. Und alle Kulturen tragen was dazu bei, wie man es bei einem echten Buffet macht. Jeder bringt was mit. Und jeder bringt am besten das mit, was er am besten kann. Ah, weißt du, da ist doch hier die eine Frau, die kann man so lecker Quiche machen, dann soll die machen. Und jemand anders, der ist bekannt, weil der kann super gutes Brot backen. Also jeder bringt so sein Ding ran. Und hast du im Idealfall, hast du dann ein Buffet, wo für jeden was dabei ist. Es schmeckt dir vielleicht nicht alles bei dem Buffet. Das mache ich lieber nicht, aber für jeden ist was dabei. Und wir können kombinieren. Oh, wenn ich jetzt das leckere Brot mit dem Feigensenf vom Ludwig zusammen schmieren, so, ey, super. Versteht ihr? Das ist die Idee von so einem Buffet. Und so sehe ich das auch im Großen. Jetzt sollten wirklich alle, oder jetzt ist so eine Zeit, wo die Kulturen ihr Wissen, ihr Erbe, dieses Besondere, was sie haben, so eigentlich auf den Tisch legen sollten. Aufs Buffet und sagen, hier, guck, das ist unser Beitrag. Ja. Und Indien hat einen riesengroßen Beitrag. Weil Indien ist schon immer das reichste Land der Welt und einer der größten Kulturräume. Ich meine, als einzelnes Volk, würde ich sagen, sind die Han, also die Chinesen, schon immer das größte Volk gewesen. Aber Indien sind viele Völker. Aber dieses Gemisch, dieses Hindustan, die haben einen ganz, ganz, ganz großen Beitrag zu leisten. So. Und wir entdecken das jetzt gerade so. Noch ist das alles ja verschlossen, wie gesagt, auch in Indien. Diesen Padmanabhaswamy-Tempel übrigens, da darfst du das nicht hin, du darfst da nicht rein. Ne? Das gehört zu den Tempeln, die eben tabu sind. In die allermeisten Tempel in Indien darfst du auch so rein und dir das anschauen. Aber es gibt eben dann manchen Tempeln Bereiche, die tabu sind. Oder es gibt auch, und das sind echt Ausnahmen, wie eben dieser, wo du gar nicht rein darfst. Ja? Das heißt, das wird noch zurückgehalten, sei es hinter Mauern, sei es in Kellern drin, in Gewölben drin, verborgen. Man beschäftigt sich auch nicht groß damit, außer dass man es einfach instand hält, irgendwie immer wieder kopiert. Ja. Aber vielleicht wäre jetzt die Zeit, sich eben diese Dinge anzuschauen und die dann miteinander zu teilen. Das ist übrigens auch diese Vision, das Buffet der Menschheit, ist auch der Grund, warum wir auch immer wieder versuchen oder warum ich es auch immer wieder versuche, auch so unsere Kultur auch anzuschauen. Und auch anzutriggern, was ist denn eigentlich unsere Kultur? Was können wir eigentlich als Deutsche, als Alemannen, als Mitteleuropäer, was ist denn unser Beitrag für das große Buffet? Da wird auch was gefordert sein, kann man nicht mit leeren Händen kommen. So. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir selber auch unsere Kultur entdecken, unsere Roots, was ist eigentlich unser Beitrag? Und glaubt mir Leute, wir haben einen wichtigen Beitrag auch zu liefern für dieses große Buffet. Ja. Aber schön ist schon mal zu sehen, ja, guck mal, Indien, wow. Und wir müssen uns um die keine Sorgen machen. Die haben ja ihr Erbe gut aufbewahrt. Es ist eher die Frage, ob sie selber dann irgendwann den Schritt schaffen, auch diese Sachen mal rauszulassen. Weil, wie gesagt, bisher wird das alles noch geheim gehalten. Und die Priester, die haben dort ihre Hand halt drauf und die alten Königshäuser und schauen, dass da nichts rauskommt. Übrigens, das muss man auch mal sagen. Vielleicht da mal noch kurz darauf eingehen. Wem gehört jetzt eigentlich dieses ganze Gold? Ja? Ich weiß es nicht, könnt ihr euch selber, das ist eine schwierige Frage. Na, wem gehört das jetzt? Aber ohne, dass ich da ein Urteil abgeben will, und es steht uns auch nicht zu, es ist ja deren Sache letztens, das ist eine letzte Frage, die müssen die selber lösen. So. Aber wenn ich so drüber nachdenke, ist es ja schon irgendwie irritierend, oder? Wenn du guckst, du hast in Indien so viele arme Leute und so viele soziale Probleme, wo man echt auch Dinge verändern könnte, indem man einfach mal eine ordentliche Kanalisation baut oder sowas. Oder Infrastrukturen schafft, die halt eine gewisse Hygiene verbessern. Eine Müllabfuhr wäre schon hilfreich in einer Millionenstadt. Ja, sonst gibt es in manchen Städten doch nicht. Das wäre schon hilfreich. Das sind Dinge, die könnte man mit Geld ganz schnell machen. Ja. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, ist das eigentlich in Ordnung, dass die Tempel dort diese extremen Schätze hüten, während gleichzeitig das Volk wirklich von der Hand im Mund lebt? Wir Europäer wiederum würden ganz schnell sagen, ja, eigentlich, das muss man eigentlich verteilen. Aber wiederum die Inder würden sagen, hey, der Hunger, das ist was Weltliches, das vergeht auch. Aber hey, diese Schätze, das ist das Dauerhafte. Ja, und tatsächlich weiß ich auch nicht, ob das so hilfreich wäre, diese Schätze, diese Kulturgüter, jetzt im Dienst einer modernen Regierung jetzt mal schnell zu versozialisieren oder sowas. Dann sind sie nämlich weg. Und in 3 Jahren geht es dann deswegen trotzdem keinem besser. So, kann man auch drüber streiten. So. Aber trotzdem bin ich ja insgesamt schon durchaus kritisch gegenüber. Ich meine, das sind diese Tempelkaste, Brahmankaste, die sammeln Schätze auf. Das ist bis zum heutigen Tag. Du musst in Indien für alles musst du bezahlen. Und die Leute bezahlen es. Die Ärmsten, der Arme, der spart sich was von seinem Essen ab, damit er dann das Geld dem Brahmanen geben kann, damit er ihm eine Puja macht, damit irgendwie sein Boden fruchtbar wird. Erkenne den Fehler. Warte mal, den Boden will ich ja fruchtbar machen, weil ich was zu essen brauche. Was essen gebe ich her, damit der Boden fruchtbar wird? Aber das ist Indien. Du kannst es jetzt verurteilen, aber vielleicht halt einfach nur akzeptieren, okay, so ist es halt so. So ist den Leuten wichtiger. Muss man auch respektieren. Ja? Aber trotzdem ist es natürlich ein schwieriges Thema. Und ich kann in beide Richtungen argumentieren. Ich kann dafür argumentieren, hey, nehmt das mal weg aus diesen Händen von dem Maharaja von Travancore, weil das ist halt auch so. Es gibt halt dann auch schon immer Gerüchte, dass aus diesen Goldkammern, ich glaube, wie gesagt, diese Kammer B hat noch keiner aufgemacht. Aber aus der einen oder anderen Kammer, da könnte auch mal was rausliegen. Ein bisschen. Die Gefahr ist halt auch da. Wenn da keiner ein richtiges Inventar hat, da bilden sie auch Seilschaften, da wird auch Geld verschwinden. Um es anderweitig irgendwie wieder zu waschen und so. Diese Gefahr ist natürlich auch groß. Ja. Deswegen kann ich schon verstehen, dass dann auch der Staat sagt, hey, wir wollen das machen so, oder wir wollen eine Hand drauf haben. Ja. Aber ja, es ist ein schwieriges Thema. Müssen wir aber auch nicht verurteilen. Also wir sind ja nicht der Richter. So. Und das ist eben, was ich grundsätzlich jedem auch mit auf den Weg geben würde, wenn ihr auf Reisen geht, wenn ihr echt mal rausgehst aus der westlichen Welt. Es ist nirgendwo auf der Welt gern gesehen, wenn du als oberschlauer Europäer kommst. Und den Leuten immer gleich Belehrungen gibt es, was richtig und was falsch ist. Weil ich meine, weißt du, dann werden die dir sagen, hey, wir sind Indien, was willst du als Europäer uns erzählen? Dein Ding ist 200-300 Jahre alt, deine moderne Weltschau. Aber uns ist es viel älter, also erzähl uns nicht, wie das geht. Und das ist wirklich, muss man respektieren. Ne? Jo, und ich habe dann jetzt eigentlich im Grunde genommen das gesagt, was ich zu diesem Padman Abaswami Tempel erzählen wollte. Es ist aber nicht der einzige. Es gibt ja in Indien wirklich eine ganze Reihe von kuriosen Tempeln, die antik sind, die noch immer im Betrieb sind, manche auch nicht. Das ist auch so ein Ding. Konservativ. Wollte ich ja noch erzählen hier. In Indien gibt es relativ wenig Archäologie. Warum? Das interessiert ja eigentlich gar nicht so sehr, das alte Zeug. Das sind immer nur wir Europäer. Wir haben den Blick darauf, wow, guck mal hier, 2000 Jahre alter Tempel. Da müssen wir Denkmalschutz machen. Das ist in Indien anders. In Indien, ich habe das mit eigenen Augen, oder man sieht das immer wieder, da gibt es Tempel, die sind alt, wirklich alt, also 1000 Jahre Bausubstanz. So. Und die verfallen einfach. Haben irgendwie keine Energie mehr. Es geht halt keiner mehr hin. Die Gottheit, die man da angebetet hat, ist halt woanders, hat ausgecheckt. Ja. Es ist wirklich so. Und wenn dem so ist, dann verfällt so ein Tempel einfach. Und das ist in Indien auch den Leuten egal. Die haben auch nicht das Gefühl, wir müssen den erhalten. Weil in Indien diese Tradition nicht nur irgendwas Altes ist, sondern weil es eben jetzt ist. Weil es halt kontinuierlich dasselbe geht. Ein Tempel verfällt, aber gleichzeitig entstehen wieder neue Tempel. Es entstehen in Indien jedes Jahr neue Tempel. Neue Tempel. Es entstehen in Indien, jedes Jahr gibt es neue Heilige. Heilige vergöttern sich. Es entstehen neue Götter. Es gibt im Indischen, im Altham, glaube ich, noch nicht mal ein Wort für Gott oder sowas, sondern es sind immer, also die Menschen werden zu Göttern. Da ist aber immer wieder ein Dorfheiliger und dann, wenn der stirbt, da wird ihm was gebaut. Und daraus kann dann ein Tempel wachsen. Und manche werden dann richtig groß. Manche sind dann irgendwann in Vergessenheit geraten und verfallen dann so. Und ja, das ist auch, was uns manchmal wahnsinnig erscheint, aber die Inder haben eben gar nicht so diesen Historismus wie wir. Und wir haben das auch erst seit dem 19. Jahrhundert, muss man sehen. Vorher hat es ja keinen interessiert. Also vorher, alte Bausubstanz hat man nur genutzt, um irgendwie das Baumaterial oder sowas. Und kein Mensch hatte irgendwie Ideen, Denkmalschutz oder das alte Erhalten. Das gibt es ja erst seit dem 19., sagen wir erst seit dem 18. Jahrhundert, aber vorher nicht. Die Inder haben das heute noch nicht. Weil eben, sie sagen, Geschichte, wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Aber die müssen jetzt sozusagen ihre Kultur nicht ausgraben, sondern die ist halt permanent da. Die ist neu, da steht ein neuer Tempel. Was kümmerst du dich um einen alten Tempel? Da drüben ist der neue Tempel. Und die werden ständig neu gebaut. Das ist wirklich faszinierend. Vielleicht noch so eine kleine Story kurz einflechten, weil ich die selbst erlebt habe. An dem Berg, wo ich so lange war, am Arunachala, bei der Stadt Tiruvannamalai, da gibt es so einen kleinen Kali-Tempel. Es gibt ganz viele, aber ich rede jetzt von einem so einen kleinen Kali-Tempel an der Straße, die um den Berg rumgeht. Und der Kali-Tempel ist jetzt echt künstlerisch nicht besonders wertvoll. Das ist eine ziemlich simple Betonbauweise. Den gibt es erst seit 15 Jahren. Oder als ich dort war, war der erst 15 oder 20 Jahre alt. Und auch recht lieblos gebaut. Aber es geht halt nur darum, ein Gebäude zu schaffen für dieses Idol. Und wie ist dieser Tempel gekommen? Da gibt es eine Story dafür. Da soll wohl ein Mann nachts Träume gehabt haben, wozu ihm diese Kali-Statue spricht und sagt, du bist auserwählt und in dem Traum nennt sie ihm eine gewisse Stelle an irgendeinem Fluss oder so und dort sollst du schauen, dort wirst du mich finden. Und dann geht der Typ am nächsten Tag dahin und findet dann diese Statue, die dann eben auch zeitlos alt ist und wer weiß, woher die kommt. Ja? Und dann diese Statue sozusagen, also das Idol gibt dann so den Auftrag, gefunden zu werden und dann welches ist mein Platz? Und da wird dann ein Tempel gebaut. Und das funktioniert dann auch. Da kommt dann auch, das ist dann auch kein Problem, sowas dann zu finanzieren und Baugenehmigung, das passiert. Während umgekehrt, du kannst aber keinen Tempel einfach so willkürlich bauen. Du kannst nicht sagen, oh, ich bin jetzt wirklich echt Vishnu-Anhänger und ich liebe Vishnu so sehr in meinem Herzen, ich baue jetzt einen Tempel. Das geht nicht. Das ist so spannend in Indien. Wenn du das machst, also sozusagen aus eigener Idee heraus, dann ist es dein Ego, was das macht. Und dann, hey, boah, dann kannst du richtig in Schwierigkeiten geraten. Habe ich auch Leute getroffen, deren Leben sowas fast ruiniert hätte, so ein Tempelprojekt. Krass. Und die haben das nur aus offenem Herzen gemacht. Da waren keine böse Absicht dahinter. Aber hey, das ist dir nicht so einfach bestimmt. Ja, so läuft es in Indien. Hey, urteilt darüber, wie ihr wollt. So ist es halt in Indien. Ich finde es faszinierend. Das ist halt dieses Lebendige, eine lebendige Religion. Das ist halt dort die ganze Zeit so. Jo, ich habe jetzt noch noch ein paar weitere kleinere Stories dabei. Es gibt so viele solche Orte in Indien, die interessant wären, genauer recherchiert zu werden, auf die man mal genauer schauen könnte. Aber nur mal so, kleine Beispiele mal, habe ich mal noch welche am Start hier. Als erstes das hier, das ist wirklich ein Highlight auch weltweit. Ich selber war noch nicht dort. Das ist der Kailash-Tempel bei Ellora. Das müsste im Westen von Indien sein, ziemlich in der Mitte. Und das ist ein Tempel, das sehen wir jetzt erstmal so eine Luftaufnahme, der ist aus dem Fels einfach rausgehauen. Das heißt, hier ist nichts mit Steinen gemauert, sondern ursprünglich war da halt eine Steinfläche, ein Berg. Und dann hatte man die Vision. Und dann hat man aus dem Berg das einfach rausgemeißelt. Also ein Stück. Das ist der Hammer. Also ich meine, das Ding ist richtig groß. Und das ist wirklich fantastisch. Also der Tempel ist aus dem 8. Jahrhundert. Aus dem 8. Jahrhundert. Also richtig alt. Also was man so sagt. Ich meine, wie gesagt, Datierung ist immer schwierig. Aber das, was so offiziell die Wissenschaft sagt, 8. Jahrhundert. Und zieh dir das mal rein. Das ist also du musst also komplett von oben dich runterbuddeln, pickeln. Und diese Struktur schaffen. Das musst du echt vorher schon genau wissen, wie das aussehen soll. Wenn du einmal einen Fehler machst, dann kannst du es nicht mehr verändern. Das ist im Grunde wie ein riesiges Werk von Bildhauerei. Das ist Wahnsinn. Der Aushub, was da rausgekommen ist, kann man sich gar nicht vorstellen, welche Mengen an Gestein das sind, wie lange das gedauert haben muss. Aber ja gut, wie lange hat es gedauert? Das bringt uns zu der Frage, wie hat man das gemacht? Hat man wirklich da Wenn man sich das vorstellt, so ein Hammer und Meißel, da wie die Ameisen, wie auch heute in der Bauern, also 1000 Leute und alle irgendwie am Rumhuseln. Oder hatte man da vielleicht auch noch andere Möglichkeiten, Stein zu bearbeiten? Eine Idee, eine Vision, etwas Geistiges in Print zu bringen? Das ist fast wie so ein überdimensionaler 3D-Drucker oder sowas, versteht ihr? Also, ja? Wir wissen es nicht genau. Also eins von diesem Mysterium, also großartiger Ort, Ellora-Tempel in Kailash. Ich meine, wie gesagt, das ist Kailash-Tempel in Ellora, so. Alles, das ist nichts gemauert, das ist alles aus einem Kuss sozusagen, ja. Sieht man es nochmal, das ist echt fantastisch, auch die Größenordnung und so, ja, das ist schon Big Time, ja. Gibt es da auch noch sowas, das ist ein Detail von diesem Kailash-Tempel. Ich weiß es jetzt bei dem nicht genau, aber wenn man sich das so anschaut, guck mal hier, wir haben hier so runde Discs, vier Löwen, Himmelsrichtung, Kalender. Ich weiß es nicht genau bei dem, aber das sind halt auch alles Dinge. Wenn man es so anschaut, denke ich mir, oh, da wird bestimmt mehr dahinter sein, wenn du das mal genauer untersuchst. Das ist halt auch alles, was dieses alte vedische Wissen ist. Und wie es euch ja die ganze Zeit versucht zu sagen, das ganzheitliches Wissen. Das Wissen ist in der Architektur drin. Die Architektur spiegelt das Wissen. Das hängt miteinander zusammen. Ja? Großartig. Und ich meine, allein dort könnte man wahrscheinlich ganz lange noch forschen. Gibt auch recht interessantes Zeug dazu. Könnt ihr mal noch weiter gucken. Tippt es mal ein in eure Suchmaschinen. Kailash-Tempel, Ellora. Und da kommen auch manche Leute, spekulieren dann auch richtig heavy. So. Aber ja, wer weiß. Wer weiß, was das für ein Tempel ist. Wer den gebaut hat und warum und wie. Dann gibt es das noch. Die habe ich selber gesehen. Das ist in Delhi, in der Hauptstadt von Indien, Delhi. Das ist eine Säule aus Eisen. Und diese Säule ist die ist uralt, 3. bis 4. Jahrhundert, sagt man. Und diese Säule, die rostet nicht. Das ist Eisen. Und eine Eisenstruktur, 3. Jahrhundert, dann sind wir bei 1800 Jahren. Da ist kein Rost dran, kein Verfall, nichts. Dieses Ding steht einfach so da. Man weiß nicht genau, warum. Auch da gibt es wieder verschiedene, die einen sagen, naja, guck mal, das ist halt die spirituelle Kraft an diesem Ort oder die Gottheit, die das halt zeigt. Aber andere sagen auch, nee, mit was wir hier zu tun haben, ist Metallurgie, Materialkunde. Die Leute, die wussten irgendwas über, wie man Eisen behandelt, dass es halt nicht rostet. Das sind auch genau diese Clues. Das ist alte Technologie. Das ist Materialkunde. Das ist, ich meine, was haben die da gemacht? Die wussten, wie man mit dem Eisen umgeht. Die wussten, wie man das macht. Keine Ahnung, das ist Alchemie. Versteht ihr? Das ist, warum solche Sachen so spannend sind. Das Ding steht einfach mittendrin, Deli. Kannst du hingehen, weißt du, kannst du anfassen und so. Ja, 1800 Jahre alte Eisensäule. Alchemie. So, und dann einen Tempel habe ich noch für euch hier. Das ist der Sonnentempel von Konark. Sonnentempel von Konark. Das ist jetzt ganz im Osten. Ja, an der Küste. Und das passt Osten, ja, also das ist wirklich an der Küste, so ein klein, nicht wirklich eine Landspitze, aber weil das Indien hat ja dort eher so eine recht gerade Küste, aber dort dann so einen kleinen Sporn, der da so rausgeht. Ja. Ganz im Osten, ja, Osten geht die Sonne auf, das ist der Sonnentempel. Und was bei diesem Tempel so Besonderes ist, außer dass er natürlich auch wieder fantastisch ist, wenn man sich das anguckt, der ist aus dem 13. Jahrhundert, also im Grunde genommen so ein Alter wie bei uns, so eine gotische Kathedrale. Was den so besonders macht, das sind ja diese großen Räder da an der Seite. Das sind eine ganze Reihe Räder, ich habe das jetzt alles nicht im Detail recherchiert. Nichts ist bei diesen Tempeln zufällig. Aber diese Räder, ich weiß nicht mehr genau, wie viele es waren, die ziehen sich dort so um diese Anlage rum. Ich habe noch ein weiteres Bild, wo man den Tempel so sieht. Die zieht sich da so rum, das ist auch Wahnsinn, diese Detailarbeiter. Und diese Räder, die haben auch die Funktion eines Chronometers. Das sind Sonnenuhren. Und heute wissen es nur noch wenige Leute, aber es ist eben auch wieder, das ist dieser Beweis von altem Wissen und wie Wissen auch in Stein verarbeitet ist. Ja? Also, dass wir es aus der Architektur auch lernen können. Auf diesen Rädern, die dienen als Chronometer. Das sind Sonnenuhren. Die total genau operieren, also ein bisschen so Zeitgrößen wie Minuten und sowas, kannst du mit diesen Rädern an diesem Sonnentempel bemessen. Und das Krasse ist, du kannst das nicht nur tagsüber machen, sondern auch nachts. Manche von den Rädern, die sind zur Sonne gerichtet, und fungieren als Sonnenuhr und andere fungieren nachts mit dem Mond. Das ist richtig freaky. Und frag mich jetzt nicht genau, wie das funktioniert. Auch das könnt ihr rausfinden. Also es gibt auch Videos, wo das erklärt wird und so. Es ist aber halt dann auch sehr viel Mathematik und so. Aber spannend ist doch, dass wir hier einen Tempel haben. Ja, da kommen wir wieder in dieses Rad der Zeit. Eine Uhr, Kalenderfunktion. Ey, das Erste, was ich mit euch hier gemacht habe, war die Sonnenscheibe von Nebra. Die Himmelsscheibe von Nebra. Wo es eben auch genau darum geht. Um Kalender, um Zeit. Die Schwelle, wo Wissen auf einmal zur Macht wird. Ja? Und ich meine, Indien ist halt einfach voll davon. Das ist, was es echt auch spannend macht. Wisst ihr, ich selber war in Indien nie großer Tempelgeher. Ja, ich gehöre zu keiner Religionsgemeinschaft, ich gehöre zu keiner politischen Gemeinschaft oder sonst irgendwelchen Verbänden oder sowas. Und auch in Indien, ich war nie großer Tempelgänger. Ich habe mir viele Tempel angeschaut, nicht nur in Indien, also auch sonst auf meinen Reisen, aber eher so als aus einem kulturellen Interesse heraus. Architektur, ist halt faszinierend. Ich mag halt gerne so alten Kram, schaue mir gerne sowas an. Ja. Aber ich bin jetzt da nie hingegangen im Sinne von, dass ich mich da unterordne und da ist dann mein Guru und der sagt dann, wie ich zu tun und zu lassen habe für meinen Seelenheil. Das habe ich nie gemacht. Ich bin immer Freigeisthalter, war es damals auch schon. Und ich bin auch irgendwie kritisch gegenüber diesen Tempeln. Genauso wie ich kritisch gegenüber bei uns, den Kirchen bin und den Religionen, ist das in Indien nicht anders. Ich sehe diese Brahmanen immer zwiegespalten so. Aber dennoch, auch wenn ich jetzt nicht so der Tempelgeher bin, diese alten Tempel, das ist, wie jetzt der Klitzke mal genannt bei den Pyramiden, Wissen in Stein. Das ist genau das Wissen in Stein. Und das sind so viel. Ich habe jetzt nur wenige Beispiele aufgezeigt, aber dieser Ellora-Tempel allein, das ist jetzt der von Konark, der Sonnentempel, da steckt so viel drin. Schauen wir uns mal nur mal einen so einen Rad an. Ich meine, diese Detailversessenheit, da ist nichts zufällig, da ist alles auch eine Mathematik dahinter. Das hat, wie gesagt, Zeitfunktionen. Ne? Gehen dann noch mal mehr ins Detail. Hier diese kleinen Nockenchen, hier, die an dem Rad sind, ne? Das ist, wenn es nochmal zurückgeht, sind es diese winzigen kleinen Nockeln. Ne? Die sehen wir jetzt hier mal im Detail. Die zeigen immer wieder Schatten auch an und so. Mit diesen Dingen wird da gearbeitet. Das ist nicht zufällig. Wir sehen das und sind erstmal geblendet. Boah, diese große Ornamentik und ey, wie schön das ist. Aber da steckt. Das ist Wissen aus einer Zeit, wo es keinen Widerspruch gab zwischen Wissen und Kunst. Versteht ihr? Das ist eine Einheit. Das ist ganzheitlich. Das ist ganzheitliches Wissen so. Kunst und Wissenschaft geht dort zusammen, da ist Mathematik drin und so weiter. All diese Tempel, die haben, wenn du die Grundrisse anschaust, im Kleinen wie im Großen, also die Grundrisse spiegeln auch wieder irgendwas, haben astronomische Ausrichtungen. Auch das geht aber weit, weit zurück, bis eben auf in Europa die Steinkreise und so weiter. Das ist ein sehr ähnliches Phänomen. Ja. Und ja, kann ich nur empfehlen hier. Sonnentempel von Konark. Ich glaube, jetzt bin ich mit meinen Bildern durch, wenn ich das so richtig sehe. Und ich hoffe, euch hat das ein bisschen inspiriert. Wie gesagt, mir geht es nicht darum, jetzt irgendwie Indien zu verherrlichen oder gar zu sagen, wir sollten so werden wie die Inder. Das ist auf keinen Fall. Ich meine, Indien, da sind viele Dinge zum Haare raufen. So, wenn du so moderne Dinge siehst, wie das moderne Leben läuft, viele Dinge sind so... Aber auf der anderen Seite, das ist wirklich ein großartiges Land, weil es einfach so unglaublich viel bietet, weil da noch so unglaublich viel wartet. Immer noch. Das Abenteuer ist immer noch da. Wir glauben, wir haben die Welt entdeckt, aber hey, in Indien, in diesen Tempeln, da schlummern Dinge, die wir noch nicht mal entdeckt haben. Ja. Und das sind so viele. Ich habe jetzt nur ein paar Mal aufgezeigt. Es gibt da noch mehr. Gut zugegeben, das sind jetzt mit schon Highlights auch. Also ich meine, der Padmanabhaswamy-Tempel, der goldene Tempel, da wird es jetzt auch nicht tausend davon geben, so in dem Style. Ja? Aber wer weiß, was es noch gibt. Das ist halt der, von dem wir wissen. Und es hat auch zu tun, habe ich euch erklärt, mit Kerala, mit der Regierung dort. Es gibt andere Bereiche in Indien, da ist die Macht von Brahmanen und absolut ungebrochen. Also da Brahmanen haben die Macht. Und die sagen, jetzt, und hier ist die Tür zu, dann ist die zu. Und da wird kein indisches Gericht irgendwas machen können. Und auch da ist, wie gesagt, das letzte Wort noch lange nicht gesprochen. Wie es da weitergeht, wird man sehen. Aber was uns klar werden sollte, ist, dass halt noch so unglaublich viele Bereiche gibt, über die wir forschen können. Es ist noch so viel da. Wir glauben, wir wissen alles. Wir kommen so in diesen faustischen Trip, habe alles schon gelernt. Nichts wissen wir. Oder wir wissen viel, aber was ist viel im Vergleich zur Unendlichkeit? Das ist fast nichts. Und boah, in Indien, da lauert noch so viel. Und wie gesagt, da geht es nicht darum, jetzt irgendwie etwas zu lernen und dann so zu werden wie die Inder. Dann wären wir auch Hindus. Nein, es geht gar nicht darum. Hier geht es um vedisches Wissen. Vedisches Wissen hat erstmal nichts zu tun mit Hinduismus. Das ist, vedisch ist eigentlich gar keine Religion. Es hat mit Religion eigentlich nichts zu tun. Das ist einfach eine alte, ganzheitliche Welt- und Menschensicht, die auch nicht eins zu eins in allem immer stimmen muss. Das ist da auch da. Wir sollten auch so selbstbewusst sein und auch mit diesen Dingen umgehen, wie es uns jetzt genehm ist. Wir müssen jetzt nicht so einen Text lesen an Erfurt als dann so leben. Das machen wir noch so. Leben wir noch so, wie es die dort beschreiben. Ich meine, es gibt heute in Indien auch fast niemand mehr oder so gut wirklich wie niemand mehr, der den Ansprüchen gerecht werden kann, im vedischen Sinne ein sauberes, sattwisches Leben zu führen. Das gibt es heute auch nicht mehr so viele. Das ist alles degeneriert. Ja, sagen ja die Inder selber, die haben ja diese verschiedenen Zeitabläufe. Ich habe es ja erwähnt, Kali-Yuga, das, wo wir jetzt leben, das dunkle Zeitalter. Da waren aber schon drei vorher. Und das ist auch wieder nur ein Zyklus. Davor war auch wieder anderes Zeug. Aber es geht immer so vom goldenen Zeitalter, dann ins, was haben sie noch gehabt? Ich glaube, diamantenes Zeitalter oder Rubin oder sowas. Und dann Eisenzeitalter, dann sind wir im Steinalter mehr oder weniger. Aber es geht hier nicht um Religion. Es geht um wirklich so universelles Wissen. Wissen einfach über die Natur, über den Menschen und über das Verhältnis Mensch und Natur. Wissen über Stimme. Da haben wir doch fast noch gar nicht drüber gesprochen. Die Sprache Sanskrit. Aber auch noch die noch älteren Sprachen, von denen wir dort reden, Altamil und so weiter. Diese Sprachen sind schon Wissen. Das Wissen in Ton. Jede Silbe hat eine Bedeutung. Nicht nur ein Bild, wie es heute unsere Sprachen sind, sondern eine Qualität. Ja? Es gibt mal ein Ding, ich mache das mal, ein Ding. Ein kleiner Test, nur um zu veranschaulichen, von was ich hier rede. Die bekannteste Silbe im Sanskrit und Indien ist Om. Okay? Kennt jeder. Jetzt machen wir mal einen kleinen Selbstversuch. Jetzt machst du einfach mal, jeder kann es zu Hause vor sich hin machen, hockst dich einfach mal gemütlich hin und machst mal ein Om. Ich mach mal eins hier so. Om. Und wenn du das machst, dann achtest du mal drauf, was macht dein Anus? Was macht dein Anus? Und was macht der, wenn du Om machst? Okay? Mach einfach Om und schau, was da passiert, okay? Jetzt kriegst du eine andere Silbe und schaust wieder, was unten passiert. Und Anus, ich weiß, das ist ein Arschloch, aber es ist die Basis von unserem Körper. Ja? Es ist die Basis von unserem Korpus. Dort ein Chakra ist da auch am Start und so weiter. Jetzt mach mal eine andere Silbe. Jetzt mach mal. Und guck mal, was da passiert. Merkst du den Unterschied? Und das ist nur, zeigt nur, aha, Töne machen Dinge mit Menschen. Verstehst du? Das ist alles hängt zusammen. Das ist ganzheitlich. Und das ist so der Schlüssel auch in diese Sprachen rein, in Altsanskrit. Ja? Dieses vedische Wissen ist noch viel, viel älter als die Texte sind. Die Texte sind schon alt. Die Texte, man sagt so, vedische Texte, ja, 3.000 bis 5.000 Jahre. Aber damit hat das Ganze noch nicht angefangen. Viel älter als die Texte ist ja die Sprache. Und es gab eine Zeit, wo die nicht aufgeschrieben haben. Genauso wie unsere Vorfahren, ja, die mit den Runen auch eine Sprache, eine Schrift hatten, die aber nicht benutzt haben, um da jetzt irgendwelche Geschichten aufzuschreiben. Weil die Schrift war heilig. Und alle, oder umgekehrt auch, das heilige Wissen, das musstest du über Sprache, über Wort, über Ohr im Kopf bekommen. Das muss aus dir innen rausgehen. Bloß nicht das festschreiben. Und wenn es fest ist, dann kommen wir in dieses Kopierding rein, wie die Inder. Dann kopierst du es immer 1:1, 1:1. Keiner denkt mehr drüber nach, so, wie gültig ist das? Vedisches Wissen wurde oral übertragen, von Mund zu Mund. Und es kam dann irgendwann im Laufe der Zeit, es ist eben so ein langsamer Abstieg, so eine Degeneration. Die Inder sagen halt, wir steigen halt immer tiefer ab ins dunkle Zeitalter. Das wird sich auch wieder ändern, ein paar hunderttausend Jahre, also braucht keine Sorgen machen. Aber es ist eben dieser Abstieg, diese Degeneration, die, so sagen die Inder, hat auch dazu geführt, dass man es irgendwann aufschreiben musste. Weil das schon nicht mehr funktioniert hat, dieses einfach nur über den Mund das weiterzugeben. Eine andere Art von Kommunikation, auch eine andere Art von, wie du dir Dinge gemerkt hast. Es ist den Leuten aus den Händen geglitten. Also kam auf einmal das Bedürfnis, man muss es aufschreiben. Das Aufschreiben markiert aber schon im Grunde genommen das Ende, das eine Dekadenz schon, einen Verfall. Das war, was wir sehen. Dann sagen wir, wow, 5000 Jahre alte Schriften. Aber die markieren schon eine Zeit, wo man schon sich gezwungen sah, aufzuschreiben. Das Wissen ist noch viel, viel älter. Viel, viel älter. Zeitlos. Wie alt, weiß ich nicht. Aber es ist halt zeitlos. Es hat also nichts zu tun, es ist kein Hindu-Wissen, es ist kein religiöses Wissen, sondern es ist einfach altes Wissen, universelles Wissen. Und naja, im Zuge von unserer heutigen Zeit, ja, wo sich eben viele Dinge verändern und wir auch auf der Suche sind nach Visionen, die wir dieser kalten NWO-Vision entgegenhalten können. Ja, wie machen wir es denn anders? Was können wir denn machen? Wenn die viele von den alten Dingern wegbrechen, okay, gehe ich mit, aber wo gehen wir hin? Ne? Um diese Vision zu entwickeln, da ist es vielleicht hilfreich, für uns auch mal eben zu gucken nach dem ganz alten Kram, nach dem, was wirklich schon immer gegolten hat, was wirklich menschliches Leben ausmacht. Und dafür ist Indien halt Inspiration. Aus meiner Sicht. Das ist ein Grund, warum ich auch selber gerne in Indien gewesen bin. Es ist einfach ein extrem inspirierendes Land. Und warum auch so ein Thema wie das heute, wo ich auch die Hoffnung habe, dass es uns inspiriert, einfach nur zu verstehen, so Wissen, es geht noch viel größer. Und vielleicht lauert auch der eine oder andere Joker auf uns, den wir noch brauchen werden, um dann mit gewissen Problemen umzugehen, die wir dann hier halt haben. Vielleicht kann der Indien dann seinen Beitrag leisten. Und die Hoffnung habe ich auf jeden Fall. Wie gesagt, da ist noch. Ich weiß, dass ich nichts weiß, wenn es um Indien geht. Das will ich so. Die Sachen, die ich euch hier erzähle, sind schon spektakulär, aber ich meine, die Sachen, von denen wir nichts wissen, na, wer weiß, was da noch tiefer ist. Und das sind ja, wie gesagt, die Dinge, die eh schon an der Oberfläche sind. Wenn man da noch das Graben anfangen würde in Indien, oh Mann, wer weiß, was da noch alles zum Vorschein kommt. Jo, in diesem Sinne, danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Auf ein neues kann ich nur sagen. Es sind noch einige Themen am Start, die ich mit euch besprechen möchte. Und ich hoffe, ihr bleibt auch weiterhin im Flow. Ich hoffe, ihr unterstützt uns weiterhin, unterstützt meine Arbeit, unterstützt unsere Arbeit bei NuVisu, die Arbeit von Jan, die Arbeit von Matthias, von der ganzen NuVisu Crew. Und das würde mich freuen. Genauso wie auch mich mir immer freue, wenn ihr dann diese Beiträge diskutiert, verteilt. Holt euch so eine DVD. Da freue ich mich auch. Ja, ich meine, wir wissen letztens alle nicht, so eine Cloud, in der alles gespeichert wird. Wir wissen nicht, in 10 Jahren, 20 Jahren vielleicht regnet das Ding ab. Aber ich meine, so eine DVD kann man schätzungsweise auch noch in 20 Jahren abspielen, hoffe ich mal. Gut, wissen wir auch nicht. Es ist halt nicht in Stein gemeißelt, wie die Internets gemacht haben, hier mit dem Plastik. Aber hey, aber es ist trotzdem irgendwas, was wir in der Hand haben. Freut mich einfach. Also wenn ihr da euch besorgen wollt, auch mal muss der Mama zu schenken oder wie auch immer. Zögert nicht. Freut mich und wünsche euch noch eine angenehme Zeit. Bis nächstes Mal. Tschüss.